Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag und berichte euch wie immer in Sitzungswochen im Bundestag direkt aus dem Maschinenraum des Digitalausschusses dort. Heute geht es um den Digitalausschuss vom 13. März 2024 mit den folgenden drei Themen. Einmal war Twitter bei uns zu Gast. Ups, sie heißen ja inzwischen X. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Da geht es also einmal darum, wie X, es sagt sich auch wirklich blöd, den Digital Services Act umsetzt und sich da an die Regeln hält. Die gelten nämlich schon. Und es geht um die Sperre des Twitter-Accounts von der Nawalny-Witwe. Außerdem das Thema die WebEx-Abhöraffäre bei der Bundeswehr, auch als Taurus-Leak bekannt. Und unser drittes Thema, der Chips Act der Europäischen Union und was das heißt für die nationale Halbleiterindustrie. Kleiner Bonus, und den gibt es gleich vorneweg, ein viertes Thema, nämlich euch schon bekannt, ein kleiner Update zum Status der Linken im Bundestag. Und damit fange ich gleich an. Vieles ist tatsächlich immer noch unklar, obwohl wir ja nun schon eine ganze Weile als Gruppe anerkannt sind. Zahlreiche Benachteiligungen sind aber auch jetzt offensichtlich. Ausschüsse zum Beispiel können relativ frei entscheiden, welche Rechte sie den jeweiligen Gruppen geben. Dadurch gibt es riesige Unterschiede zwischen den Ausschüssen. Der Digitalausschuss konnte sich bis jetzt aber irgendwie nicht einigen. Vorläufig gilt zumindest immer noch, ich darf weiter nicht an der Obleuterunde teilnehmen, obwohl ich Obfrau der linken Gruppe bin. Ich kann damit sehr schlecht Themen mitbestimmen, die in den nächsten Sitzungen drankommen. Mein Zugang zu Informationen ist total schwer. Meine Redezeit ist im Moment halbiert. Also wenn eine Fraktion 5 Minuten kriegt, kriegt Anke 2,5. Auch das nur eine vorläufige Regelung. In anderen Ausschüssen zum Beispiel halbiert man Redezeiten dann, wenn aus früher 2 Mitgliedern der linke Fraktion jeweils 1 Mitglied für eine der beiden daraus entstandenen Gruppen geworden ist. Das verstehe ich ja irgendwo, wenn man die addiert, ist das die gleiche Redezeit wie vorher. Aber das stellt sich ja im Digitalausschuss gar nicht so dar. Da bin ich ganz alleine und deswegen verstehe ich eigentlich nicht wirklich, warum ich weniger Redezeit bekomme. Bei Delegationsreisen fahren wir auch nicht mehr mit. Das ist nicht einfach nur schön, weil man in andere Länder kommt, sondern man lernt unfassbar viel und kriegt sehr, sehr tiefe Einblicke. Man kann Netzwerke knüpfen. Ich kann das künftig also nicht mehr. Und was die Gremien betrifft, sind immer noch Dinge unklar. Also ob ich in die IOK-Kommission reinkomme, weiß ich noch nicht. Ich kann an aktuellen Sitzungen im Moment nicht teilnehmen. Und da gibt es wichtige Themen, zum Beispiel, welche Cloud-Nutzung wird es im Bundestag geben? Also zusätzliche Geschichten, die da in Planung sind. Wie wird eine elektronische namentliche Abstimmung ausgestaltet und anderes? Es ist ehrlich gesagt sehr, sehr frustrierend mitzuerleben, wie die Ampel ihre Machtposition ausübt, um eigentlich ohne Not die Opposition zu beschneiden. Selbst da, wo sie zum Beispiel bei mir die Fachkompetenz eigentlich unbestritten anerkennt, aber trotzdem meine Rederechte beschneidet. Also ich bin da persönlich ziemlich enttäuscht von meinen KollegInnen im Digitalausschuss, aber die Hoffnung stirbt zuletzt noch, ist ja nichts final entschieden. Und zum Schluss gibt es noch eine gute News. 5 Minuten vor dieser Aufnahme habe ich sie erhalten und auch im Spiegel lesen können. Nämlich vorläufig ist das Stellen von kleinen Anfragen für uns nicht mehr begrenzt. Da sollten wir ja auf 10 im Monat beschnitten werden, 2 Drittel weniger kleine Anfragen als früher. Wir haben dagegen geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht und nein, das hat nicht in 3 Wochen entschieden, sondern die Ampel hat offenbar kalte Füße gekriegt und hat das jetzt erstmal ausgesetzt bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Und das kann bekanntlich eine Weile dauern. Vielleicht ist die Legislatur ja dann sogar schon vorbei. Für euch heißt das, bald gibt es wieder kleine Anfragen von mir und natürlich werde ich euch davon erzählen. Und damit geht's zum ersten Thema im Ausschuss. TwitterX war eingeladen wegen der Sperre des Accounts der Nawalny-Witwe und der Umsetzung des Digital Services Acts. Zum Digital Services Act nur ein super kleiner Hintergrund, denn den habt ihr ja nun schon x-mal bei mir gehört, unter anderem in den Podcast-Folgen 7 und 9, unten in den Shownotes verlinkt. Zur Umsetzung in Deutschland habe ich das in der letzten Folge dran gehabt, Folge 28. Da ging es also um kleinere Plattformen, die sind aber hier nicht im Fokus, denn Twitter ist ja eine sehr große Plattform. Und wundert euch nicht, ich werde das öfter Twitter nennen, weil X finde ich einfach kacke. Twitter ist sehr groß, deswegen wird es auch direkt auf der EU-Ebene reguliert. Es gilt als sogenannter VLOP oder wie immer man es ausspricht, als Very Large Online Platform. Und damit gelten Sonderregelungen und zwar schon seit August 2023. Da muss das Unternehmen also bestimmte Regeln für die Risikoeinschätzung erfüllen. Es muss sich an Transparenzpflichten halten. Forschern einen Datenzugang ermöglichen und hat bestimmte Vorgaben zum Umgang mit strafbaren Inhalten. Das braucht natürlich massenhaft Ressourcen. Aber vielleicht erinnert ihr euch dunkel, als Elon Musk das Ganze übernommen hat, hat er selbst verkündet, dass er von den 8.000 Mitarbeitern von Twitter, Mitarbeiterinnen natürlich auch, 6.500 entlassen hat. Darunter war auch das komplette Team, das in Deutschland angesiedelt war und ein großer Teil der Menschen, die sich bei Twitter mit der Moderation und Compliance beschäftigt haben. Im November 2023 hat TwitterX seinen ersten Transparenzbericht nach Vorschrift DSA vorgelegt, aber nicht als einziges Unternehmen. Andere haben das auch gemacht und da fallen einem schon so ein paar Sachen auf. Zum Beispiel hat ein Abgeordneter vorgetragen, hat Instagram 10 Millionen Inhalte in 5 Monaten gemeldet, X aber nur 650.000 im gleichen Zeitraum. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Natürlich unterscheiden sich die Userzahlen, also habe ich das gerade mal nachgeguckt. TwitterX hatte Ende 2023 Pi mal Daumen 250 Millionen tägliche Nutzer und Instagram doppelt so viele. Also ist das Verhältnis von 650.000 zu 10 Millionen gemeldeter Inhalte schon wirklich sehr auffällig. Und es gibt natürlich eigentlich bei Insta viel weniger problematische Inhalte als bei X. Woran liegt das? Wahrscheinlich an einer Unterausstattung mit muttersprachlichen ModeratorInnen. Und die mussten auch im Transparenzbericht angegeben werden. Und da fällt schon mal auf, es gibt nur einen einzigen jeweils für die Sprache Polnisch und für die Sprache Holländisch und nur 2 für Italienisch und Hebräisch und nur 12 für Arabisch. Wenn man sich mal überlegt, gab es da nicht so einen klitzekleinen, wirklich furchtbaren Konflikt, gerade eben mit dem Gazastreifen und Israel? Und wäre es da nicht sinnvoll, ein paar ordentliche muttersprachliche ModeratorInnen in Hebräisch und Arabisch zu haben? Dann ist das also wirklich absolut ungenügend. Und deutschsprachige gibt es ein paar mehr, da gibt es über 80, französischsprachige gibt es über 50, aber das Verhältnis ist einfach nicht gewahrt und Konfliktgebiete sind überhaupt nicht ausreichend abgedeckt. In der Liste konnte ich übrigens keinen einzigen Muttersprachler für Russisch und Ukrainisch entdecken, auch das ein bisschen merkwürdig. Nach dem 7. Oktober, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, gab es ja unfassbar viel digitale Gewalt und Desinformation auf X. Deswegen hat die Europäische Kommission nach DSA auch ein Verfahren schon im Dezember eröffnet, wegen Verdacht der Nichtkennzeichnung von Gewaltinhalten, unzureichender Risikobewertung und noch ein paar anderen Sachen. Da drohen jetzt harte Strafen. Und dann war ja noch ein Grund, das ist jetzt für euch so Hintergrundinfo, die Sperre des Accounts von Nawalnys Witwe. Ihr erinnert euch, am 16. Februar 2024 ist Nawalny in russischer Haft gestorben, vermutlich gestorben worden, darf man glaube ich annehmen. Und deswegen hat Nawalny ja auch dem Kreml vorgeworfen, dass ihr Mann dort umgebracht worden ist. 3 Tage später, am 19. Februar, hat sie einen Twitter-Account eröffnet. Und dann wurde am Tag danach ihr Twitter-Konto gesperrt, woraufhin es natürlich internationale Proteste gab. Und das war dann auch der Aufhänger für den Digitalausschuss, VertreterInnen von Twitter erneut einzuladen. Die waren übrigens schon mal da vor einiger Zeit, nachdem Elon das Ganze übernommen hat, ein absoluter Albtraumtermin. Auch der ein öffentlicher, der fand am 8. Februar 2023 statt. Und falls ihr euch den antun wollt, ich werde ihn unten verlinken. Im Podcast Nummer 9 habe ich darüber berichtet. Zur Debatte im Ausschuss. Auch dieser Teil war öffentlich. Ihr könnt euch den anhören, wenn ihr wollt. Die Tonqualität war allerdings sehr mäßig, weil Twitter war nur online präsent. Eine Anna Zizola war da, neuer EU-Government-Affairs-Lead und ein Nick Pickles, ein Head of Global Affairs, beide vorher noch nie gehört. Und beide sind mehrfach eingefroren und die Akustik war ausgesprochen schlecht. Zuerst gab es eine kleine Intro von der Anna Zizola aus Brüssel vermutlich oder aus Paris dazugeschaltet. Sie hat erklärt, dass sie an die Möglichkeit der Koexistenz von Sicherheit und Meinungsfreiheit glauben bei TwitterX und dass sie selbstverständlich Gesetze und den DSA einhalten. Sie war richtig stolz drauf, Gesetze einzuhalten. Und dass man schon im August im letzten Jahr Risikobewertungsmaßnahmen dafür umgesetzt hat. Man hat also auch so Berichtsprozesse in Richtung EU-Kommission sich überlegt, den schon erwähnten Transparenzbericht veröffentlicht und man hat einen ganz besonderen Schwerpunkt auf dem Thema Kindersicherheit. Super hohe Prio hat sie erklärt, zum Beispiel gäbe es keine personalisierte Werbung für Minderjährige, darf sie auch nicht, das ist nämlich eine Vorgabe des Digital Services Act, also einfach nur Gesetz erfüllen. Man würde deshalb auch eng zusammenarbeiten mit Jugendschutz-NGOs. Und dann hat sie erklärt, was auch in der späteren Debatte noch mindestens 3-mal im Fokus war, immer von Seiten Twitter aufgebracht, nämlich wie sehr man sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder beschäftigte. Man hat also, glaube ich, bewusst davon ablenken wollen, was kontroversere Themen sind, nämlich zum Beispiel Desinformation, digitale Gewalt aus politischen und anderen Gründen. Obwohl es das eigentliche Einladungsthema war, wurde in der Intro kein einziges Wort zum Fall Nawalnaja verloren. Natürlich haben wir sofort nachgefragt, was war denn da passiert? Gab es politische Hintergründe? War die Sperre vielleicht willkürlich? Denn es ist ja nicht neu, dass der Eigentümer von Twitter X, Elon Musk, eine gewisse Nähe zu einem gewissen Putin und Russland hat. Aber die Antwort war selbstverständlich keinerlei politischer Hintergrund, null Willkür, sondern ein Fehler aufgrund einer vollautomatisch vollzogenen Sperre. Da hätte es mehrere technische Signale gegeben, die auf einen Regelverstoß hingewiesen hätten. Legitimate Concerns Raised wurde das bezeichnet. Und nachdem man davon Kenntnis erlangt hat, hat man nicht mehr als eine einzige Stunde gebraucht. Und dann war der Account auch schon wieder reaktiviert. Man hätte also super schnell vorbildlich gehandelt. Man hätte aber auch Prozesse danach geändert. Nämlich, wenn jetzt so Dinge passieren bei Accounts mit sehr vielen Followern, da gibt es jetzt ein Human in the Loop und keine ausschließlich technische Sperre mehr. Und da meinte der Typ noch so lakonisch, Fehler passieren nun mal, also nicht nur bei den Tech-Tools, sondern auch bei Menschen. Und das wäre halt so, dass man die einsetzen müsse, denn es gäbe ja so eine krasse Masse an Bot-Accounts. Auf das Thema kommen wir aber noch. Wir haben uns erstmal dafür interessiert, was waren denn das für technische Signale? Also welche Marker gab es denn da? Nein, eine öffentlich erklären kann er uns keine umfassende Liste aller dieser Marker. Sonst könnten sich ja die Bot-Account-Hersteller daran anpassen. Aber so ein Beispiel will er uns geben. Unter anderem wäre das Wo und das Wie der erfolgten Zugriffe, das wäre irgendwie so ein Indikator, den man sich anguckt. Und er hat dann explizit erwähnt die IP-Adresse und das genutzte Endgerät. Das war so der Moment, wo ich dachte so, hä? Haben die bei Nawalnaja geguckt, welche IP-Adresse und welches Endgerät die genutzt hat? Und dann wurde die gesperrt? Wohl kaum. Also ich vermute mal, dass da eher andere Aspekte ein Problem waren, denn sie hat ihr Twitter-Account ja 3 Tage nach dem Tod von ihrem Ehemann Nawalny eingerichtet und hat einen allerersten Post mit einem Video gemacht, in dem sie erklärt hat, dass sie seine Arbeit fortführen wird. Und das gab natürlich wahnsinnig viel Resonanz. Stand heute hat dieses Video 6 Millionen Views und es gab einen explosionsartigen Zuwachs an Followern. Und wahrscheinlich hat das irgendeinen Bot-Account-Indikator getriggert. Vermute ich, wissen tue ich es nicht, wurde uns nicht so gesagt. Ein Abgeordneter hat gefragt, ob es dann eine Intervention von Elon Musk gegeben hätte im Zusammenhang mit der Nawalnaja-Sperrung. Da gab es aber nur die Antwort, I don't believe so. Sperrungen gibt es aber bei Twitter schon länger. Also sogar schon länger, als Elon Musk da seine Hand drauf hat. Da wurden mehrere Beispiele angesprochen. Unter anderem gab es ja im Herbst 22 Sperren von diversen JournalistInnen. Im Herbst 23 wurde der Account, nur ein Beispiel, von Travis Brown gesperrt. Nachdem er nachgewiesen hat, dass RechtsaußenpolitikerInnen auf Twitter mehr Reichweite bekommen als alle anderen. Und ich habe erwähnt, ein Beispiel von einem grünen Politiker, der vor einer Weile monatelang mitten im Wahlkampf gesperrt worden war. Dietrich Herrmann war das seinerzeit. Und ich wollte bei der Gelegenheit wissen, wie kann man sich denn inzwischen als PolitikerIn dagegen wehren, wenn man ungerechtfertigt gesperrt wird, vielleicht wieder mitten im Wahlkampf, gibt ja ein paar Wahlen in Deutschland, welchen Direktkontakt wir nutzen können. Früher gab es sowas nämlich mal, wenn ein ID-Cloud passiert, wenn wir mit Deepfakes konfrontiert sind oder mit anderen Problemen, die im Wahljahr ja nicht unwahrscheinlich sind. Und es gibt ja kein deutsches Team mehr. Eine sinnvolle Antwort haben wir darauf nicht erhalten. Es gäbe keine Willkür natürlich und auch keinerlei politische Einflussnahme. Und was den Kontakt angeht, gerade würde man ja das EU-Team erweitern. Ich nehme mal an, wegen der DSA-Umsetzung und so weiter. Und man könnte uns natürlich nicht öffentlich, ich glaube, da können wir ewig drauf warten, eine E-Mail-Adresse für so Urgent Cases zur Verfügung stellen. Aber wir sollen doch einfach die Dinge melden über die App. Jo, ihr wisst alle, wie gut das läuft, wenn ihr irgendein Problem bei Twitter über die App meldet. In der Regel passiert da gar nichts. Das geht auch einer Abgeordneten so, die sich da im Ausschuss zu geäußert hat. Die hat gesagt, sie hätte schon 5, 6 Fake-Accounts, wo also Menschen so tun, als wären sie und die alle gemeldet, alle reportet und es ist einfach gar nichts passiert. So ist also Twitter in der Praxis. Dann ist die Debatte ein bisschen abgeglitten, weil ich hatte das Gefühl, obwohl wir eigentlich eingeladen haben nach, es gibt so viel Sperren und ungerechtfertigt, war auf einmal die Forderung nach irgendwie mehr Sperren da. Auf jeden Fall hat zum Beispiel die AfD sich gesorgt wegen dem Account der Roten Hilfe und außerdem dem Account von Indymedia und sprach von Unterstützung des linksextremistischen Terrorismus und ob denn Twitter X das irgendwie okay findet. Ich habe mal das Indymedia-Account nachgeguckt. Das hat seit 2021 nicht mal mehr irgendwas getwittert. Also da halten sich die Gefahren ja schon deshalb total in Grenzen. Und die Rote Hilfe, die feiert 100. Geburtstag. Die gibt es schon seit 1923. Wer die nicht kennt, die machen Rechtshilfe für Strafverfolgte aus dem linken Spektrum. Und das war schon ein bisschen sehr schräg. Die Reaktion dieses Twitter Global Head of Government Affairs oder so, der war auch ein bisschen irritiert, sagte dem natürlich alles nichts, nie von Rote Hilfe gehört, ist ja auch klar, der ist weit weg. Jedenfalls meint er, könne man ja mal mit Europol Kontakt aufnehmen, sie würden ja auf keinen Fall Terrorismus unterstützen wollen. Und ich dachte so, what the fuck, aber ich war ja direkt danach dran. Also habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass gerade ein Versuch der Instrumentalisierung durch eine Partei aus einem höchstwahrscheinlich bald auch richterlich anerkannten rechtsextremen Spektrum stattfindet und dass er gerne bei Europol anfragen kann, aber da wahrscheinlich nicht hören wird, dass es ein Problem mit der Roten Hilfe gibt. Die sei nämlich eine komplett legale Organisation und kein linksextremer Terrorismus. Von der RAF haben dann aber auch die FDP und die Grünen gesprochen. Keine Ahnung, warum auf einmal die linke Gefahr die größte war, ausgerechnet, wenn man über Twitter X redet. Sie wollten eigentlich nur zeigen, dass der Global Head of Public Affairs von Twitter X keine Ahnung von Deutschland hat. Aber ehrlich gesagt, am Ende kommt es ja auch darauf an, wie die Moderatoren da geschult sind, die für Deutschland zuständig sind. Also das fand ich jedenfalls abwegig, wie die da auf den AfD-Zug aufgesprungen sind und auf einmal die RAF zur Gefahr wird, die seit 40 Jahren weg vom Fenster ist. Und gar nicht mehr die Rede davon war, wo die eigentliche Bedrohung herkommt, die insbesondere von Twitter X und seinem Eigentümer unterstützt wird. Und das ist die Gefahr von Rechtsextremen. Ja, Safety ist ja Twitter X total wichtig. Die Plattform ist im Prinzip neutral. Das stimmt aber nicht. Deswegen habe ich in meinem Statement danach auch darauf hingewiesen, dass der Eigentümer Elon 176 Millionen Follower hat und alles andere als neutral ist. Er ist halt nicht irgendein Teilnehmer, der sich da mal so äußert. Und es macht einen Unterschied, ob, und das ist der Fall, er ständig selbst Verschwörungserzählungen verbreitet und Desinformationen allgemein Konten aus einem sehr rechten Umfeld teilt und unterstützt und damit einen wahnsinnig großen politischen Einfluss nimmt. Und ich habe gefragt, wie kann denn Twitter X sowas überhaupt vertreten? Und habe vorher mal nachgeguckt gehabt, was hat denn Twitter X beziehungsweise was hat Elon Musk auf seiner Eigentümerplattform in der letzten Stunde während des Digitalausschusses rumgetwittert und habe das mal schlicht zitiert. Zum Beispiel twitterte er eine halbe Stunde vorher: Woke Ideology wants you to die. Wisst ihr Bescheid? Geteilt hat er die Aussage: Biden is aiding an invasion. Und bezogen war das auf den Umstand, dass er meint, es wären nicht genug venezolanische Geflüchtete abgeschoben aus den USA. Er hat sich also diese Position zu eigen gemacht. Er hat sie nämlich kommentiert mit Just posting so the public knows how crazy this is. Er findet also, die Aufnahme von Geflüchteten ist eine Invasion. Das hat also eigentlich die gleiche Rhetorik wie bei uns die AfD und ist mitnichten unpolitisch. Außerdem ist das auch keine Meinungsfreiheit mehr, wenn sie dazu geeignet ist, die Meinungsfreiheit anderer einzuschränken. Zum Beispiel der Personen, die Elon selbst als Woke bezeichnet. Die Folge sind digitale Gewalt, die Verdrängung von Frauen oder Minderheiten aus öffentlichen Diskursräumen. Und wie kann denn Twitter X sowas hinnehmen? Darauf gab es als Antwort ein längeres Schweigen. Und irgendwann meinte dann dieser Global Head of Public Dings Affairs, ich hätte da ja important issues in public debates angesprochen, zum Beispiel das Immigrationsthema. Und natürlich hätte Twitter X so eine Art Townhall-Charakter. Da würden natürlich diese important issues von allen Menschen diskutiert werden. Und das sei ja auch gut und richtig so, die Meinungsvielfalt auch groß. Und selbstverständlich ist die Beteiligung von Leaders an der Debatte total wichtig. Also auch die von Elon, auch wenn er ihn nicht explizit genannt hat. Und außerdem Free Speech. Und wenn es zu Intimidations käme, also Leute da unangemessen belästigt würden, dann gäbe es ja die Twitter-X-Regeln und alles wäre wieder gut. Ihr wisst, dass das nicht so ist. Ein anderes Thema, das wir da hatten, waren die massenhaften Bot-Accounts. Ich habe beschrieben, wie wahnsinnig die zugenommen haben. Ich bin ja auf der Plattform schon seit 16 Jahren, aber sowas wie aktuell habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Ich kriege manchmal an einem Tag hunderte neue Bot-Accounts, manchmal sind die nach einer Woche wieder weg, dann kommen halt ein paar hundert neue. Und ich wollte wissen, was macht Twitter X dagegen? Wird auch das Verhalten der Bots untersucht? Und werden die Risiken durch solche Bot-Netzwerke, wie das der DSA ja eigentlich vorschreibt, auch untersucht und bewertet? Desinformation, Wahlbeeinflussung, ihr kennt das alles. Die Antwort des Global Heads, oh ja, Riesenproblem, denn die Kosten für die Einrichtung von Bot-Accounts, die sinken ja die ganze Zeit und durch KI-gestützte Erstellung könne man im Prinzip Millionen Bot-Accounts in kürzester Zeit erstellen, deshalb bräuchte man aber auch KI-Tools, um die zu bekämpfen. Man tut da also einiges. Ob die Risiken bewertet werden, diese Frage hat er nicht beantwortet, aber er hat ein Beispiel zitiert, das er besonders schlimm fand, nämlich nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel. Da hätte man in 4 Monaten über 800.000 Konten suspendiert, die eben bestimmten Vorgaben verletzt haben. Ich habe mal ein bisschen dazu nachrecherchiert. Auf der Plattform X wurden dazu Zahlen veröffentlicht. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Zur Risikoanalyse, wie gesagt, kein Wort. Aber ich habe ja gerade schon erwähnt, dass bei mir manchmal die hunderten neuen Follower-Bots dann auch alle wieder weg sind. Kennt ihr das eigentlich auch? Kommen und gehen die bei euch auch in Hunderten innerhalb weniger Tage? Ich frage mich dazu, werden die eigentlich so schnell suspendiert von Twitter X? Oder werden die vom Botnetz woanders hingeschickt? Oder ist es vielleicht die allerneueste Taktik, dass die auch nur eine kurze Lebenszeit haben, weil solche Netzwerke dann viel schwerer zu tracken sind und ihre Risiken auch viel schwerer zu verfolgen? Also das fände ich eine super spannende Frage. Vielleicht kann man die über den neuen Forschungszugang mal klären. Und vielleicht hören ja WissenschaftlerInnen mit, die sich dieser Frage annehmen. Dann wollten wir noch wissen, kennt eigentlich Twitter X die Fehlerquote von KI-Moderationen und die von menschlichen Moderationen? Das wird beides monitort. Man hat also solche Zahlen. Er kann aber keine davon nennen. Und es gäbe ja auch viele verschiedene, weil man ja viele verschiedene Tools hätte. Zum Beispiel gibt es ein Tool, um sexualisierte Gewalt gegen Kinder aufzudecken, und für andere Sachen gibt es halt andere Tools. Vielleicht schickt er uns was nach, darum wurde gebeten, aber meine Hoffnung dazu ist null. Das haben die früher auch versprochen und einfach nie gemacht. Dann gab es noch mal zum Thema Moderation und Anzahl muttersprachlicher ModeratorInnen die Frage, wie denn das reichen soll. Ihr erinnert euch, 2 hebräischsprachig, 12 arabischsprachig, wie soll das funktionieren? Das war wirklich eine merkwürdige Antwort. Er hat gesagt, man kann da nicht einfach nur nach Einwohnerzahlen gehen oder nach Userzahlen je irgendein Land, sondern die würden ja nicht unbedingt in ihrer Nationalsprache auf Twitter X kommunizieren. Und man würde selbstverständlich den Bedarf der Moderatoren von Daten ableiten, also von der realen Nutzung von Twitter X. Und hat damit wirklich suggerieren wollen, dass die arabische Welt überwiegend auf Englisch twittert, was komplett gaga ist und auch total unglaubwürdig, und auch, dass die 4 Millionen polnischen User Englisch twittern, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, und dass man da mit einem polnischsprachigen Moderator oder einer Moderatorin auskommt, das kann er wem immer erzählen, aber nicht dem deutschen Parlament. Mein Fazit, die Termine mit Twitter X sind seit Elon eigentlich immer frustrierend, wenig ergiebig. Es gibt allgemeine Absichtserklärungen und auf konkrete Nachfragen selten konkrete Antworten. Spannend bleibt aber, wie das Verfahren der Europäischen Kommission gegen Twitter ausgeht und sich am Ende zeigt, ob der DSA tatsächlich Wirkung entfaltet oder nicht. Natürlich halte ich euch auf dem Laufenden, wenn es da was Neues gibt. Unser nächstes Thema ist der Taurus Leak, aka WebEx-Skandal der Bundeswehr. Und damit verbunden natürlich das Thema der Sicherheit von Kommunikationslösungen, die bei der Bundeswehr eingesetzt werden. Das war eine als vertraulich eingestufte Sitzung. Die fand in einem abhörsicheren Raum statt. Da mussten wir sämtliche Notizen anschließend abgeben. Wir durften kein einziges elektronisches Gerät, Smartwatches eingeschlossen, in den Raum hineingeben. Und das ist schon für sich, finde ich, ein bisschen lustig. Denn ihr erinnert euch, diese WebEx-Konferenz, die da von den Russen abgehört und geleakt worden ist, die hatte die Einstufung NFD. Das ist die niedrigste Stufe. Und dieses Gespräch im Parlament war eins darüber. Und deswegen darf ich euch darüber auch nichts erzählen. Aber ich erzähle euch trotzdem was, denn ganz viel gibt es ja schon presseöffentlich. Und alles, was presseöffentlich ist, kann ich euch erzählen. Worum geht's nochmal? Kleiner Recap. Am 1. März haben russische Medien den Audiomitschnitt einer Videokonferenz, die im Februar schon stattgefunden hatte, veröffentlicht. Das ging natürlich einmal um die halbe Welt, vor allem große Aufruhr in Deutschland und bei NATO-Partnern. Daran waren nämlich 4 hochrangige Luftwaffenvertreter beteiligt und haben sich darüber unterhalten, zum Beispiel, was wäre denn, wenn Deutschland den Taurus liefern würde? Was kann Taurus eigentlich oder was kann es nicht? Bräuchte man deutsche Soldaten vor Ort? Was machen eigentlich die anderen Partner der NATO? Und in so einem Nebensatz fiel auch noch irgendwas im Sinne von, ich schicke euch dann die Infos per WhatsApp. So, what the fuck, denkt man da als Digitalpolitikerin so, WhatsApp, seid ihr wahnsinnig? Naja, das Ganze wurde rein zufällig genau dann geleakt, als Russland viel in der Kritik war. Nawalny war ermordet worden, der Wirecard-Skandal wurde in Verbindung zu Russland gebracht. Es gab eine neue Taurus-Debatte im Bundestag. Das heißt, dass das geleakt worden ist zu diesem Zeitpunkt, ist selbstverständlich Teil von Putins Informationskrieg. Das nur mal so nebenbei erwähnt. Aber es stellt sich natürlich jetzt die große Frage, wie war denn das eigentlich möglich? Relativ schnell war bekannt geworden, es gab 4 Teilnehmer. Einer dieser Teilnehmer hatte sich per Telefon aus Singapur eingewählt. Der hat sich dann nämlich rumgetrieben, weil es eine internationale militärlastige Konferenz gab, für die sich auch viele Geheimdienste viel interessiert haben. Und die wahrscheinlichsten Optionen, die da so in Frage gekommen sind, er hat eine Wanze im Hotelzimmer, sein Telefon war vielleicht kompromittiert, das Netz war vielleicht kompromittiert, also vielleicht Hotel-WLAN oder Mobilfunknetz, was immer der Mensch da genutzt hat. Oder vielleicht wurde auch das WebEx gehackt und es hat sich irgendein russischer Agent unsichtbar eingewählt. Relativ bald hat dann Bundesminister Pistorius klargestellt, es gab keinen heimlich eingewählten russischen Teilnehmer bei der Videokonferenz. Also die Technik der Bundeswehr war nicht kompromittiert. Es handelte sich nur um einen individuellen Anwendungsfehler. Ehrlich gesagt, nicht nur um die eine Person. Die anderen 3 haben das ja gewusst und nichts gesagt. Das wurde da also eher ein Gruppenversagen als ein individuelles. Sieht er offenbar anders. Und es wurde geklärt, dass die russischen Hacker über eine ungesicherte Verbindung, nämlich über das Telefon in Singapur, irgendwie mitgehört haben. Also Mobilfunknetz war es offensichtlich und kein WLAN. Und es sei wohl ein Beifang gewesen, konnte man den Medien entnehmen, denn es gab ja diese militärlastige internationale Konferenz, irgendeine Airshow. Und da müsse man ja davon ausgehen, dass da diverse Geheimdienste einfach überall die Netze auswerfen. Außer man ist die Bundeswehr und ein höherer Offizier in verantwortlicher Stellung, dann denkt man natürlich bei so einer internationalen militärlastigen Konferenz niemals dran, dass da eventuell ein erhöhtes Überwachungsrisiko besteht und wählt sich einfach mal so ein. Ganz neu ist die öffentliche Information, dass es sogar 2 Einwahlen über eine ungesicherte Verbindung gab und das ist natürlich einfach mal komplett unverständlich. Aber ihr werdet euch fragen, habt ihr euch wahrscheinlich schon die letzten Tage, warum überhaupt WebEx? Dürfen die das? Ja, die durften eventuell. Es gibt nämlich ein WebEx bei der Bundeswehr, das hosten die selber in einer gesicherten Bundeswehrumgebung und das kann verschlüsselt genutzt werden, also über so ein Tunnelchen. Das geht dann aber nicht, wenn man diese Einwahl normal per Telefon macht. Wenn man die verschlüsselte Variante über den Tunnel benutzt, dann ist es erlaubt. Und zwar für die niedrigste von 4 Einstufungen der Vertraulichkeit. Die nennt sich nur für den Dienstgebrauch, abgekürzt NFD. Darüber gibt es vertraulich, ihr erinnert euch, das war die Einstufung unserer Ausschusssitzung. Und darüber gibt es geheim und noch darüber gibt es, das werdet ihr nie erfahren, was man da redet, das ist streng geheim. Davon mal abgesehen, dass ein nicht geschützter Kanal genutzt worden ist, was ja komplett unzulässig ist, war WebEx überhaupt zulässig? Die Antwort darauf hängt davon ab, welche Einstufung hatte denn dieses Gespräch. War das NFD und damit in der Theorie WebEx erlaubt, wenn man es richtig anwendet, oder war es ein höherer Geheimhaltungsgrad? Komischerweise ist das auch Wochen später noch in Prüfung. Keine öffentlich verfügbare Aussage gibt es dazu. Und ehrlich gesagt, ich frage mich, wenn man Wochen später immer noch nicht genau sagen kann, welche Einstufung hatte denn dieses Gespräch, wie sollen dann eigentlich diese Offiziere die Einstufung richtig vornehmen, wenn die so eine Videokonferenz vielleicht für den gleichen Abend planen? Und wenn die nutzbare Technik und die erlaubte Software so stark von diesen Abstufungen, von diesen Einstufungen abhängt, dann sollten doch die Regeln klar sein und vor allem alltagstauglich. Und das sind sie offenbar nicht, wenn man da jetzt immer noch überlegen muss. Übrigens, sollte die Stufe über NFD gewesen sein, dann darf man nur spezielle Hardware benutzen, sogenannte SINA-Geräte und auch auf gar keinen Fall mehr ein WebEx. Und sollte die Stufe geheim oder höher sein, dann muss man sogar einen abhörsicheren Raum benutzen, so wie wir im Bundestag. Und den hätte es auch in Singapur gegeben, nämlich in der Botschaft. Zu WhatsApp, nur dass ihr es wisst, es gibt einen sicheren Bundeswehr-Messenger. Die haben sich da extra einen handklöppeln lassen. Und da stellt sich natürlich die große Frage, warum zum Kuckuck benutzen Bundeswehr-Manager trotzdem WhatsApp? Das habe ich natürlich auch gefragt, aber wie ihr schon wisst, das darf ich euch nicht beantworten und dazu gab es auch noch keine Antwort in öffentlichen Medien. Wichtige Aspekte um dieses Thema herum sind natürlich, dass es ein absolut mangelndes Bewusstsein für Cybersicherheitsrisiken gibt. Kommunikation ist ja nur dann sicher, wenn die komplette Kette sicher ist. Wenn man sichere Hardware benutzt, sichere Software benutzt, wenn die räumlichen Umstände sicher sind, Stichwort Hotelzimmer, das ist nämlich kein sicherer Raum, wenn die Prozesse sicher sind, also wer lässt wen wie rein in einer Videokonferenz, wer nimmt die Einstufung eines solchen Gesprächs vor, wer achtet auf die Einhaltung der Regeln, alles solche Sachen gehören auch dazu. Das zeigt also schon, dass für eine sichere Kommunikation nur die Hardware und die Software alleine auch nicht reichen. Eigentlich ist die Bundeswehr ziemlich gut aufgestellt bei dem Thema. Da gibt es nämlich das sogenannte Kommando für Cyber- und Informationsraum. Das ist ein paralleles Kommando zu den übrigen Bundeswehrkommandos, also was man so kennt als Luftwaffe, Landstreitkräfte, Wasserstreitkräfte, ja, Marine. Und da gibt es halt noch ein viertes, nämlich den Cyber- und Informationsraum. Den habe ich vor einer ganzen Weile mal in Bonn besucht und kriegte da erzählt, dass dieses spezielle Cyberkommando über 15.000 Fachkräfte hat. Und ich frage ja regelmäßig auch IT-Sicherheitsstellen im Bund ab und weiß daher, dass jede dritte IT-Sicherheitsstelle des Bundes sich im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums befindet. Und dass ihr mal eine Zahl im Kopf habt, 1.500 Pi mal Daumen sind das von ungefähr 4.600. Die genauen Zahlen verlinke ich euch. Meine schriftliche Frage hat da nagelneue Zahlen im Januar 2024 ans Tageslicht gebracht. Diese sind sogar ganz krass gewachsen, weil ich frage das jedes Jahr seit 2020. Seitdem haben sich die IT-Sicherheitsstellen im Bundesverteidigungsministerium und im Bereich der Bundeswehr mehr als verdoppelt. Da sind also über 800 solche Stellen dazugekommen. Das ist also ungefähr jede zweite Stelle, die neu seit 2020 geschaffen ist. Es gibt also Know-how, es gibt Fachleute, aber eventuell nicht da, wo man sie braucht. Vielleicht ist mit diesem Kommando Cyber- und Informationsraum auch ein Silo entstanden und es gibt zu wenig Transfer, zum Beispiel zur Luftwaffe, die da in dieser Videokonferenz miteinander geredet hat, ungeschützt. Ich glaube, man kann aber verallgemeinern, dass es zu wenig IT-Sicherheitskompetenz auf allen Management-Ebenen in sämtlichen Behörden gibt, vielleicht das Cyber- und Informationsraumkommando ausgenommen. Für mich ist das ein ganz klarer Fall von OPSEC-Fail, also eine Frage des Verhaltens wegen mangelndem IT-Sicherheitsbewusstsein. Denn es gab ja Regeln, es gab auch spezielle Ausstattungen, aber beides hilft halt nichts, wenn sie nicht angewendet oder nicht genutzt werden. Wenn man also die Kryptofons nicht vernünftig einsetzt, keine gesicherte Verbindung über ein VPN nutzt, nicht im abhörsicheren Raum sitzt, die dortigen roten Telefone nicht verwendet, dann ist es halt alles sinnlos und die Awareness dafür ist offenbar selbst auf höchster Bundeswehr-Rangstufe nicht zu finden. Das Auswärtige Amt übrigens, das ja auch viel internationale Videokonferenzen führen muss, das empfiehlt die Nutzung von WebEx nicht mal für die unterste Einstufung, sondern nur für komplett offene Kommunikation, die gar keine Einstufung hat. Jo. Also man kann vielleicht zusammenfassen, IT-Sicherheit wird im Bund immer noch krass unterschätzt, was mir ein Rätsel ist, 2 Jahre nach Beginn des Kriegs von Russland gegen die Ukraine, denn auch der Informationskrieg ist von Tag 1 relevant und gefährlich und war es übrigens auch vorher schon. Die Gefahren durch Cyberattacken sind krass und vielfältig, da geht es nicht nur um Lahmlegen von IT oder Verschlüsseln von Inhalten, wie man das von Ransomware-Attacken hält, sondern auch um Fälle wie diesen hier, wo man also in bestimmte Diskurse eingreift. Informationssicherheit ist deshalb gerade in der aktuellen gefährlichen globalen Lage extrem wichtig und es ist sehr beunruhigend, wenn man nicht mal in Spitzen der Bundeswehr das hinreichend versteht. Übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, jede 6. IT-Sicherheitsstelle ist auch gerade unbesetzt im Bund. Auch das könnt ihr aus meiner schriftlichen Frage da entnehmen. Was ich mir auch wünschen würde, wäre generell ein kritischerer Umgang mit US-Anwendungen. Also eigentlich sollte WebEx ein No-Go sein, denn wir wissen ja seit dem NSA-Skandal von Snowden, dass in US-Produkte immer wieder Sicherheitslücken eingebaut werden. Und es gibt keine guten oder schlechten Sicherheitslücken, es gibt fucking Sicherheitslücken. Und die kann dann auch irgendein Putin-Vasall finden und ausnutzen. Deshalb gibt es nicht umsonst die Empfehlung des Auswärtigen Amts, solche Produkte nicht zu verwenden. Russland wird also offensichtlich immer noch unterschätzt. Das sind offensichtlich langfristig, strategisch und mit hoher Kompetenz durchgeführte Angriffe. Das sieht man ja auch an der Unterwanderung von Russland beim Finanzmarkt durch den Wirecard-Skandal, den die also offenbar von langer Hand auch organisiert hatten und wie sie versuchen, auch über Trollfabriken Demokratie zu destabilisieren. Da muss man also, das darf man also nicht unterschätzen und das ist halt offensichtlich wieder passiert. Es gibt jede Menge offener Baustellen. Also IT-Sicherheit muss endlich höher priorisiert werden. Regeln müssen nicht nur korrekt sein, sondern alltagstauglich. Und nicht nur die Regeln, sondern auch die Technik und die Anwendungen müssen alltagstauglich sein. Also wer schon mal so ein Kryptofon oder spezielle Sicherheitsanwendungen verwendet hat, der weiß, die Usability ist ganz oft einfach grottig. Und vielleicht gibt es ja deshalb den Ausweich auf WhatsApp oder Telefoneinwahlen. I don't know. Das wurde dort im Ausschuss nicht gesagt. Und man muss sich natürlich fragen, haben alle auch diese Ausstattung, die sie brauchen? Das weiß man ja auch nicht. Und ich habe es bei anderer Gelegenheit schon mal erzählt, dem BSI fehlt Geld, nämlich 37 Millionen. Die Cybersicherheitsarchitektur ist immer noch ein unübersichtliches Wirrwarr und vielleicht hat auch das Durcheinander an Kompetenzen eine Auswirkung auf solche Inkompetenz und dass sie da immer noch bleibt. Und wir haben IT-Sicherheitsgesetze, die nicht vom Fleck kommen, nämlich das Kritis-Dach-Gesetz und das NIS-2-Umsetzungsgesetz. Da geht es explizit um IT-Sicherheit von Bund und Ländern und Bund, den Fall, den haben wir ja gerade. Und last but not least muss auch endlich die IT-Sicherheitsforschung entkriminalisiert werden. Vielleicht sind die ja über eine Sicherheitslücke im Handy eingedrungen, die ein Sicherheitsforscher aufgedeckt hätte, wenn er nicht mit einem Bein im Knast gestanden hätte. Also der Hacker-Paragraf muss dringend reformiert werden. Übrigens noch ein letzter interessanter Side-Fact zu dem Thema. Das IT-Sicherheitsgesetz wurde ja novelliert, heißt jetzt IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in unserem Sprachgebrauch. Und danach darf das BSI bei der Bundeswehr und beim Verteidigungsministerium, aber auch beim Auswärtigen Amt nicht mehr die Sicherheit der Kommunikationstechnik kontrollieren. Die sind also außen vor, fand ich immer ein bisschen weird. Naja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, in den Shownotes findet ihr auch diverse Interviews und Zitate von mir verlinkt, weil ich habe 2 Tage lang morgens bis abends Interviews zu dem Thema gegeben. Wer sich dafür interessiert, der kann da gern noch was nachlesen. Unser letztes Thema ist der EU-Chips Act. Chipgesetz auf Deutsch genannt und in dem Zusammenhang generell, wie sich die nationale Halbleiterindustrie so entwickelt. Auch das war ein öffentlicher Tagesordnungspunkt, ganz anders als der vertrauliche von eben und den könnt ihr in Gänze nachhören, falls euch das interessiert. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Unsere Fachfrau bei den Linken ist Petra Sitte, die hat das Thema also betreut. Wir haben das aber im Digitalausschuss schon mal vor Pi mal Daumen in einem Jahr gehabt. Das war der Podcast Nummer 12. Auch den verlinke ich euch, wer da mal eine längere Einführung dazu haben will. Das Ziel dieses Chips Acts habe ich auch damals schon beschrieben. Das geht um die Entwicklung und Produktion von Halbleitern in Europa und vor allem um die Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten. Ihr erinnert euch vielleicht so ganz dunkel, es gab ja mal eine gewisse Pandemie. Und mit der Pandemie gab es auch eine riesengroße Versorgungskrise. In China gab es nämlich extrem harte Regeln. Da hat man also ganze Hafen, zum Beispiel in Shanghai, den Hafen komplett gesperrt über Wochen. Und da sind Lieferketten weltweit komplett zusammengebrochen, weil halt sehr, sehr viele gerade Chips aus der Region kommen und da einfach im Hafen festgesteckt haben. Außerdem gab es eine Versorgungskrise, weil auch mal eine ganze Weile so ein Kanal auf der Strecke zwischen Europa und Asien verstopft war, könnte man, glaube ich, dazu sagen. Jedenfalls kam da auch nichts durch. Die Schiffe stauten sich, die Container stauten sich und hier in Europa kamen die Chips nicht an. Man will also weniger abhängig sein von Drittstaaten. Im Moment werden nur 10% aller Halbleiter weltweit in Europa produziert. Das will man bis 2030 auf 20% verdoppeln. Das klingt wenig, aber ist extrem viel in der Praxis. Dazu will man bis 2030 bis zu 40 Milliarden Euro investieren. Also ordentlich Kohle, denkt man so, Es wird sich gleich noch ein bisschen relativieren. Dieser CHIPS Act der EU ist im September 2023 in Kraft getreten und hat drei Säulen. Eine Säule, die heißt CHIPS für Europa. Da geht es im Prinzip um Forschung und Entwicklung, mehr Innovation, Quantentechnik, Halbleiter und so weiter. Also vor allem Forschungsförderung. Das zweite ist das, worum es jetzt vor allem gehen wird, nämlich um die Versorgungssicherheit und da vor allem auch um die Förderung von sogenannten großkalibrigen Projekten. Also um die Ansiedlung von Chipsfabriken, zu Deutsch gesagt. Und das ist sehr eng verschränkt mit der sogenannten IPCEI-Initiative, IPCEI nennt sich das, unten verlinkt, eine Abkürzung für Important Project of Common European Interest. Gibt es gemeinsame Regeln in der EU und ganz viel davon ist Ansiedlung von Chipsfabriken, unter anderem die Intel-Fabrik in Magdeburg. Und das dritte, gibt ja drei Säulen, ist ein Mechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission, um besser auf Störungen in der Lieferkette reagieren zu können und sie auch früher zu erkennen. Also in der Öffentlichkeit konnte man schon einiges drüber lesen, zum Beispiel, dass im Chips for America Act 42 Milliarden Dollar investiert werden sollen, und zwar schon bis 2026. Und dass auch Asien Massen investiert, da sind also die 40 Millionen bis 2030 nicht mehr so wirklich viel. Aber es gibt ja auch nicht wirklich eine Option dazu. Und deswegen passieren diese Dinge jetzt. Von der Bundesregierung gab es eine kleine Einführung. Die Aufteilung der Verantwortung ist ein bisschen so, dass das BMBF, also Bildung und Forschung, sich natürlich für die Säule Forschung und Entwicklung zuständig sieht. Also zum Beispiel in Chipdesign und solche Sachen, während das Wirtschaftsministerium naheliegenderweise mehr zu tun hat mit der Förderung von Industrieansiedlungen wie Intel und so weiter. Eine Runde dieser IPCEI hat es schon gegeben. 18 Unternehmen waren daran offenbar beteiligt und es gab eine Förderung von etwa 1 Milliarde insgesamt an Firmen von nicht A bis Z, aber Bosch bis Zeiss, also etliche dabei. Und die zweite Runde, die hat schon angefangen im September 2023 und auch da sind schon der Großteil der Zuwendungsbescheide fertig. Und das sollen sogar 4 Milliarden Euro sein, aber die kommen nicht alle vom Bund. Da haben auch die Länder noch ein paar Euro draufgelegt. Aber zusätzlich zu diesen staatlichen Mitteln kommen noch wirklich hohe private Investitionen. Also das ist schon ordentlich Holz, was da gerade nach Europa fließt, und zwar auch nach Deutschland insbesondere. Intel will für Magdeburg das neue Werk 33 Milliarden Euro investieren. Ein taiwanesisches Chipsunternehmen, die TSMC, die will 10 Milliarden Euro hier investieren. Und Infineon, die ist schon ein bisschen bekannter, die Firma, die will 5 Milliarden für eine Fabrik in Dresden investieren. Also das sind schon mal fast 50 Milliarden, die hier privat investiert werden. Also das ist schon ordentlich Holz. Und jetzt gibt es mal so ganz knapp für euch zusammengefasst noch ein bisschen Infos aus der Debatte. Also wir haben natürlich nach den Gesamtinvestitionen gefragt und ob denn auch die Rohstoffe sicher sind, die man überhaupt braucht. Zwischen 2024 und 2030 sollen 20 Milliarden investiert werden, aber die Haushalte werden natürlich Jahr für Jahr gemacht und da ist eine bis 2030 Planung ein bisschen schwierig. Also man weiß das auch, man versucht es aber weiterhin. Mal sehen, welche Regierungen danach folgen und wie die damit umgehen. Aber auch das Rohstoffthema ist natürlich interessant und da ist noch sehr viel offen. Da gibt es also ganz extreme Abhängigkeiten auch von Rohstoffen, die, Überraschung, aus China kommen. Wenn die also nicht aus China kommen, weil wieder mal Pandemie ist und der Hafen zu hat oder aus anderen Gründen China den Export stoppt, dann stoppt auch die Chipsproduktion in Europa. Dieses Problem hat man erkannt. Deswegen gibt es auch den Critical Raw Material Act der EU, der soll auch dieses Thema adressieren. Interessant war auch die Frage, welche Art von Halbleitern wird denn da gefördert? Also das geht nicht per Gießkanne, sondern rein nach dem, was wird denn in der EU benötigt. Nur das wird also bedarfsorientiert auch gefördert. Da wollten wir auch wissen, werden denn auch explizit KI-taugliche Chips gefördert? Da gibt es ja große Monopole, also ein großes Monopol weltweit. Und es gibt eine sehr hohe Nachfrage nach diesen KI-tauglichen Chips. Und ja, die werden auch gefördert, und zwar bei diesem IPCEI-Vorhaben. Da sind die offenbar mit drin. Problematisch sei aber auch noch mal zu diesem Rohstoffthema, dass der CHIPS Act noch nicht entlang der gesamten Lieferkette gedacht hat. Es gibt jetzt offenbar irgendeinen Batterie-Act, den kenne ich nicht im Detail. Der soll das aber schon besser machen. Wurde uns erklärt, der denkt also auch an die Rohstoffe, der denkt auch an Recycling. Das ist im Chips Act noch nicht mitgedacht. Weltweit soll sich die Produktion von Chips übrigens in den nächsten Jahren verdoppeln. Und die USA investiert ja nicht nur über diesen genannten Chips Act, diese 52 Milliarden, die ich schon erwähnt habe, sondern insgesamt sollen da sogar 200 Milliarden investiert werden, also auch private Investitionen dabei. Und trotzdem will die EU den eigenen Marktanteil verdoppeln von 10% auf 20%. Also unsere Frage war, kann man das überhaupt schaffen? Das ist natürlich eine Glaskugelfrage, die wurde auch entsprechend beantwortet. Also Hoffnung ist natürlich da. Wenn sich alle die angekündigten Investitionen in der EU materialisieren, das sind ja nicht nur die genannten knapp 50 Milliarden Privatinvestitionen plus 20 Milliarden staatlicher Investitionen in Deutschland, das sind ja auch noch andere Länder in Europa, wo also Chipsfabriken gebaut werden, da passiert schon einiges, dann sind die Chancen gar nicht so schlecht. Aber der Markt ist sehr dynamisch, 2030 ist noch eine Weile hin und es kann schon sein, wenn China und die USA weiter so massiv investieren, dass man dann mit all den Investitionen vielleicht doch nur geschafft hat, auf 10% zu bleiben und man dann vielleicht nochmal nachsteuern muss. Interessant auch die Frage danach, woran entscheidet sich denn, wer überhaupt eine Förderung kriegt und wie viel? Also die Förderquoten sollen wohl so zwischen 10% und 50% schwanken, ist ja eine Menge Holz. Und da haben wir gehört, eine große Rolle spielen Nachhaltigkeitskriterien. Das sind also, die sind in der Förderrichtlinie fix drin und sind auch europäisch gemeinsam vereinbart. Also da kann man nicht Wettbewerb das eine EU-Land gegen das andere machen. Die einen müssen Wassermanagement berücksichtigen, die anderen nicht. Das sind gemeinsam vereinbarte Kriterien. Also nachhaltiges Wassermanagement gehört dazu, hohe Energieeffizienz gehört auch dazu. Und je besser man bei diesen Aspekten ist, umso mehr Fördermittel kann man auch kriegen. Finanziert wird das Ganze übrigens über den vielfach kritisierten Klima- und Transformationsfonds, KFT abgekürzt. Das ist genau der Fonds, den das Bundesverfassungsgericht übrigens für sein Haushaltsurteil als Anlass hatte. Da hatte man nämlich einen früheren Corona-Fonds einfach überführt, quasi die Überschrift durchgestrichen und statt Corona-Klima draufgeschrieben. So nach dem Motto, ist ja beides irgendwie eine Krise. Aber die sind ja schon sehr unterschiedlich. Und da hat das Verfassungsgericht, denke ich, schon zu Recht geurteilt, ich kann nicht Corona-Mittel mit der Begründung, braucht man für Corona, einfach mal überführen in was anderes. Deshalb haben plötzlich 60 Milliarden Euro gefehlt. Und da wurde im Klimafonds sehr, sehr viel weggekürzt. Auch zum Beispiel die Unterstützung einer klimaneutraleren Wirtschaft. Aber die Chip-Förderung ist drin geblieben. Vor dem Hintergrund war eine Frage ganz interessant. Ich weiß gar nicht mehr, von wem die kam. Aber die ging in die Richtung Chips-Produktion. Ich spreche nicht von Aufbau der Fabriken, sondern die Produktion selber ist ja auch nie rentabel. Da gäbe es weltweite Erfahrungen und aktuell fördert man nur mit Subventionen die Ansiedlung der Unternehmen. Wenn die dann auch nicht rentabel in Europa produzieren, was ist denn dann? Braucht man da also noch ein paar Milliarden jedes Jahr oder wie geht das so? Die Antwort aus dem Bund war, ja, weltweit werden also Ansiedlungen subventioniert und auch ganz stark die Entwicklung von Informationen wird staatlich unterstützt. Aber in Deutschland gibt es weder konkrete Pläne noch konkrete Anträge. Ist ja ehrlich gesagt auch klar, weil die bauen ja die Fabriken erst. Also bis die aufgebaut sind und eine Produktion ist, die subventioniert werden muss, dauert noch einen Moment. Also kann es diese konkreten Pläne noch nicht geben. Aber man hat schon sichergestellt oder klar gemacht, dass man damit rechnet, dass man im Bereich Forschung und Entwicklung wahrscheinlich auch künftig da reinschustern muss und dass man das dann auch tun würde. Dann hat meine Kollegin Petra Sitte zum Schluss noch mal gefragt, welche Zusicherungen bekommt denn die Bundesregierung für die insgesamt 10 Milliarden Zuschuss, die alleine Intel in Magdeburg bekommen soll? Also 4,8 Milliarden sollen ja in diesem Jahr schon fließen, aber insgesamt sind es 10 Milliarden. Was kriegen wir denn dafür? Kann man diesen Fördermittelbescheid einsehen? Gibt es Nachhaltigkeit, die man da versprochen bekommt? Aber da wurde nur auf das Chips-Gesetz im Allgemeinen verwiesen. Das ja, wie schon erwähnt, Kriterien vorschreibt, die werden auch überprüft, die stehen auch im Förderbescheid. Und dazu gehört eben auch die Nachhaltigkeit bei Wasser- und Energieeffizienz, sonst würde man das Geld gar nicht kriegen. Und es wurde nochmal betont, auch die Subventionen, die gibt es nicht irgendwie vorne weg und dann werden die zum Ausbau benutzt, sondern das Unternehmen muss selber investieren. Und erst wenn es selber investiert hat, dann gibt es die zusätzlichen Subventionen quasi als Zuschuss vom Staat. Und bei den 4,8 Milliarden, da hat Petra auch noch mal nachgefragt, gibt es denn da schon den Förderbescheid und wird es nicht langsam ein bisschen knapp? Oh ja, das wird knapp Und was für mich eine neue Information war, diese 4,8 Milliarden müssen in 2024 ausgegeben werden. Also die Verhandlungen laufen noch, den Bescheid gibt es noch nicht. Den muss es aber wirklich schnell geben und da müssen die Flatterbänder noch in diesem Jahr durchgeschnitten werden. Sonst sind die Mittel einfach weg, weil die sind an dieses Jahr gebunden. Da ist also ein sehr, sehr hoher Druck da. Drücken wir mal die Daumen, dass das passiert. Ist wahrscheinlich für die Gegend um Magdeburg herum keine schlechte Entwicklung, wenn sich da Hightech-Industrie ansiedelt. Damit bin ich ans Ende gekommen und ihr auch. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Nächste Woche ist wieder Sitzungswoche. Da gibt es auch wieder einen Digitalausschuss und es gibt eine Beiratssitzung bei der Bundesnetzagentur. Da bin ich aber nur aus der Ferne dabei und bei uns darf nur einer reden. Da gibt es also vielleicht ein Update, wenn ich ordentlich was Interessantes mitkriege. Und ansonsten vielleicht noch der Hinweis auf eine öffentliche Anhörung. Die ist gar nicht im Digitalausschuss, sondern im Innenausschuss. Aber trotzdem interessant. Es geht nämlich um die auch umstrittene Polizeisoftware Bundeswehra. Vera heißt verfahrensübergreifende Recherche und Analyse. Ist bestimmt ganz interessant. Am 18.03. ist diese öffentliche Anhörung. Und wie immer könnt ihr euch unter bundestag.de anmelden. Und die Details gibt es wieder in den Links. Wenn ihr wieder gerne zugehört habt, schreibt mir doch euer Feedback. Abonniert den Feed, falls ihr das noch nicht getan habt. Und empfehlt mich gerne weiter. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und genießt den Frühling, der dieses Jahr ein bisschen früher kommt als sonst. Bis zum nächsten Mal.